Guten Abend, alle, die hier sind, und auch guten Abend, alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir brauchen heute Abend unbedingt dieses Skript, das hier ausgeteilt worden ist. Und wer Zuschauer ist über den Livestream, kann unterhalb des Bildes rechts unten mit einer kleinen Suche einen Link finden. Und da kann man ein Skript von einigen Seiten runterladen. Was wir heute brauchen, sind einfach die Punkte 110 bis 151. Wir sind letztes Mal bei der Betrachtung der Parallelen zwischen Josef und dem Messias Jesus bis Kapitel 42 gekommen. Josefs Geschichte beginnt in Kapitel 37 bis Kapitel 42, und da haben wir bisher 109 Parallelen betrachtet zwischen Josef und dem verheißenen Erlöser, dem Messias. Heute fahren wir weiter mit Punkt 110. Wir sind gerade angelangt bei diesem dramatischen Moment, wo die Brüder Josefs nach Ägypten kamen, um Nahrung zu kaufen. Und es gab nur eine Adresse, wo man hingehen musste. Und das war Josef, dieser scheinbar harte Herrscher von Ägypten. Und dem begegnen sie. Wir lesen nochmals Kapitel 42, Vers 6, bitte.
Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allem Volk des Landes. Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Und sie sprachen: Aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht.
Ja, wir haben letztes Mal noch diesen Punkt betrachtet. Josef sah seine Brüder. Er hat sie erkannt und hat sie betrachtet. Und wir haben gesehen, wie im prophetischen Wort das eine wichtige Rolle spielt, in Jeremia 16, wo es um den Weg Israels geht und wie Gott auf dieses Volk blickt. Aber jetzt gehen wir einen Punkt weiter. Josef sah sie nicht nur, sondern er erkannte seine Brüder. Die Brüder hatten so viele Jahre Josef nicht mehr gesehen. Er war völlig ägyptisiert in seiner Erscheinung. Und sie wären auch nie auf die Idee gekommen, dass der Herrscher von Ägypten ihr kleiner Bruder wäre. Und so haben sie ihn nicht erkannt, aber er wusste sofort, das sind sie. Und welch ein Moment war das, Vers 6, als sie sich vor ihm verbeugt hatten. Nach all diesen Jahren des Wartens erlebte er, dass diese prophetischen Träume, die er hatte, einst in Kapitel 37 beschrieben, dass seine Brüder sich eines Tages vor ihm verbeugen würden, erfüllt hat. Aber es war noch nicht der Moment, um sich ihnen mitzuteilen, um ihnen Vergebung zuzusprechen. Denn es ging ja darum, zunächst mal herauszufinden, wo stehen sie innerlich? Hat sich wirklich etwas verändert? Ist da eine Umkehr geschehen? Und es wäre ganz schlecht gewesen, hätte Josef sich damals sofort zu erkennen gegeben. Das war eine ganz gewaltige Weisheit von Gott, die er da hatte, um auf diese Weise mit seinen Brüdern umzugehen. Nicht aus Rachsucht, sondern das war wirklich eine seelsorgerliche Hilfe, dass seine Brüder schließlich eine Umkehr und Versöhnung erleben konnten. Nun, Josef erkannte seine Brüder, und dazu lesen wir aus Römer 10, Vers 2. Bitte, Jerry.
Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis.
Verzeihung, das war ein Schreibfehler. Ich meinte natürlich Römer 11, Vers 2. Kann man auf dem Skript noch nachkorrigieren.
Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt?
Ja, also hier lesen wir davon, Gott hat sein Volk zuvor erkannt. Er sah es, prophetisch. Und hatte einen Plan mit Israel gefasst, schon lange, lange in der Vergangenheit. Und zwar gerade in Verbindung mit diesem Überrest aus Israel, der sich in der Endzeit bekehren würde. Und das hat Gott alles im Voraus schon gesehen. Und in Kapitel 10, 11, Vers 25 kannst du noch lesen.
Denn ich will nicht, Brüder, dass ihr euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden.
Danke, das reicht bis dahin. Also Gott weiß genau im Voraus, Israel wird einmal als Nation, als ganze Nation errettet werden. Und wenn man heute denkt, die meisten in Israel wissen nicht, dass Jesus der Messias ist. Yeshua der Messias ist. Sie kennen ihn nicht, aber er kennt sie. Er hat sein Volk zuvor erkannt. Und das führt uns gerade zum nächsten Punkt 111. Seine Brüder erkannten Josef nicht. Und da haben wir in Römer 11, 25 bereits gelesen, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist. Also, dass eine Verblendung über das Volk gekommen ist in den vergangenen 2000 Jahren. Und das hat sich so ausgewirkt, dass der größere Teil, der größte Teil, den Messias nicht erkannt hat, bis heute. Und das entspricht eben Johannes 1, Vers 11, das kannst du auch noch vorlesen, Jerry.
Johannes Evangelium 1, Vers 11.
Jawohl.
Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an.
Jawohl. Nur ein Überrest. Denn Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ein Teil kam damals schon zum Glauben an den Messias. Und das hat sich fortgesetzt durch alle Jahrhunderte hindurch, in den vergangenen 2000 Jahren, bis heute. Und heute ist es so, dass sogar viel mehr Juden den Herrn Jesus als Messias erkennen, als das in der Vergangenheit war. Es hat eine Wende gegeben ab dem 19. Jahrhundert. Und heute kann man also rechnen mit etwa 300.000 bekehrten Juden, die glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias ist und die glauben, dass er auch wahrer Gott ist. Ja, aber das ist ein Überrest. Wir haben gelesen, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist und das bedeutet zum großen Teil. Dann gehen wir zu Punkt 112. Liest du das auch gerade auf dem Blatt?
Josef sprach hart mit seinen Brüdern.
Ja, wir haben das ja alles schon durchgemacht, die ganze Josefsgeschichte, und haben betrachtet, was die Josefsgeschichte für uns bedeutet. Jetzt betrachten wir das aus einer anderen Perspektive, was es bedeutet in Bezug auf den Messias. Und da haben wir gesehen, in den weiteren Versen von Kapitel 42, da spricht Josef sehr hart mit seinen Brüdern und sagt, ihr seid Spione. Damit will er sagen, ihr seid ganz schlimme Leute. Aber sie versuchen sich zu rechtfertigen und erklären ihm, dass sie redliche, rechtschaffene, geradlinige Leute sind. Was muss das für Josef gewesen sein? Leute, die ihren Bruder in die Grube werfen und obwohl er geschrien hat, schrecklich geschrien hat, sie sind nicht darauf eingegangen, die konnten einfach da ihr Essen in Ruhe einnehmen, neben dem Brunnen von Dothan. Und als ein Karawanenzug vorbeikam, haben sie sich schließlich entschlossen, ihn nicht umzubringen, sondern als Sklave zu verkaufen. nach Ägypten. Und solche Leute betrachten sich als rechtschaffene Leute. Unglaublich. Aber er wollte ihnen klar machen, ihr seid Halunken. Ihr seid ganz schlimme Leute. Und darum musste er eben so hart mit ihnen sprechen. Aber das war nicht, um sich zu rächen, um denen endlich mal sagen zu können, was er so über sie denkt, sondern das war ein Anstoß, damit sie sich überlegen, stimmt das eigentlich? Wir sind gar keine redlichen Leute. Wir brauchen eine radikale Umkehr und Reue über unser vergangenes Leben. Das war der Sinn. Und nun, in der Parallele, der Herr sprach sehr hart mit Volksgenossen. Wir schlagen auf, Matthäus 23. Da finden wir diese Weherufe. Am Ende der 3 Jahre öffentlichen Dienstes hat der Jesus diese Weherufe ausgesprochen. Lies du mal so ausschnittweise Matthäus 23, ab Vers 13.
Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, doch lasst ihr diejenigen, die hineingehen wollen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Deswegen werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr zieht über das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt Danke. So schlimm wie ihr.
Danke. Und dann weiter in Vers 16. Wehe euch, ihr blinden Leiter. 17. Ihr Narren und Blinden. Auch Vers 19. Ihr Narren und Blinden. Und so geht das weiter. Ein Weheruf nach dem anderen. Nun, das ist sehr hart. Aber wir müssen sehen, da drin steckt Gnade. Denn wenn der Herr sagt, wehe, dann ist das eine Warnung, dass das Gericht Gottes über sie kommen wird, aber es gibt noch eine Chance, umzukehren. Wenn es nämlich keine Chance mehr gäbe, dann müsst ihr nicht sagen, wehe. Wehe kündigt an, wenn ihr den Weg weitergeht, dann bringt euch das ins Verderben. Und so sehen wir, genauso wie bei Josef, in seinen harten Worten Gnade. Ich habe auf dem Skript auch noch aufgeführt, Johannes 8, die Verse 12 bis 59, da spricht der Herr auch mit Führern des Volkes und sehr hart. Aber es war dazu da, um ihnen aufzuzeigen, wenn sie den Weg weitergehen in dieser Weise, werden sie verloren gehen. Aber da steckt Gnade drin, denn es war noch nicht die definitive Gerichtsankündigung. Dann, nächster Punkt, 113. Josef sprach seine Brüder schuldig. Lies du nochmals Vers 9.
Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter, um zu sehen, wo das Land offen ist, seid ihr gekommen.
Ja, und sie sagen dann, nein, mein Herr, Vers 10. Und in Vers 11 sagen sie, wir sind redlich, deine Knechte. Also er spricht sie schuldig. Und so sehen wir das, wie der Herr Jesus das Israel, das ihn ablehnte, das waren nicht alle, aber das waren eben viele, die spricht er schuldig, schlagen wir auf, Johannes 8. Also doch noch die Stelle, die ich schon vorhin angekündigt habe. Aber nur ausschnittweise Vers 21, bitte.
Er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen.
Jawohl. Also er sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Natürlich, wenn sie so weitergehen und nicht eine Umkehr erleben. Aber er spricht von ihrer Sünde. Er spricht sie schuldig. Dann Vers 24.
Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Ja, danke. Also er spricht wieder über ihre Sünden. Zweimal. Und er sagt hier auch noch gleich, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Dann hat Jerry ein bisschen undeutsch gelesen, aber natürlich bewusst. Er hat das Es weggelassen. Dass ich es bin. Im griechischen Grundtext steht das Es nicht. Das hat man einfach im Deutschen hinzugefügt, weil wir ein Problem haben, um zu sagen, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber in der englischen Übersetzung ist das ganz normal. That I am. Dass ich bin. Da sagt man nicht, that I it am. Das ist kein Englisch. That I am. Dass ich bin. Und so steht das im Griechischen. Das Ego Eimi. Ich bin. Und das ist nichts anderes als die Übersetzung von 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott seinen Namen Yahweh erklärt mit Echje, ich bin. Und er sagt zu Mose, geh zum Volk Israel und sag ihnen, ich bin. Das ist die Erklärung von Yahweh, hat mich gesandt. Und hier sagt er Jesus, wenn jemand nicht glaubt, dass er Yahweh ist, der ewige Gott, wird er in seinen Sünden sterben. Und dann noch Vers 37, bitte, Jerry, in Johannes 8.
Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet.
Also, der Herr spricht sie schuldig. Punkt 114 auf unserem Blatt. Die Brüder betrachteten sich als rechtschaffen. Das haben wir bereits gelesen. Also, sie sagen ganz klar, wir sind redliche Leute. 42, Vers 9. Und nun dazu aus Römer 10. Jetzt ist das Kapitel richtig, nicht 11, sondern 10.
Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Denn da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen.
Ja, das ist eine so eindrückliche Beschreibung des orthodoxen Judentums. Also da muss man manchmal denken, wenn man zum Beispiel an der Klagemauer steht und unzählige Menschen sieht, die da an der Mauer beten. Und es sind Menschen, die denken, dass sie die Tora einhalten und dass sie sich so eben die Gunst Gottes irgendwie verdienen. Und sie würden nicht einfach sagen, wir haben vollkommen versagt. Wir sind eigentlich gar nicht in der Lage, die Tora und ihre Gebote einzuhalten. Wir sind schuldig, wir könnten nur aus Gnade vor Gott bestehen. Nein, man hat ein System aufgebaut, wie man an die Gebote herangeht, und zwar so, dass man den Eindruck hat, eigentlich gar nicht schlecht, wie ich es mache. Und so haben sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgebaut. Aber das Gesetz war ja eigentlich Israel am Sinai gegeben worden als ein Spiegel, der aufzeigen sollte, sodass man über sich selber erschrickt und die Abgründe im eigenen Herzen sieht, dass wenn Gott sagt, du sollst, merkt man, und genau das möchte ich nicht. Oder wenn Gott sagt, dass du sollst nicht, dann möchte man das. Woher kommt das? Das ist eben so, das Gesetz bringt die Verdorbenheit des Menschen, die sündige Natur, ans Licht. Und so sagt Paulus, sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Und Sie haben sich aber damit der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn hätten sie sich der Gerechtigkeit Gottes unterworfen, dann würde jeder kapitulieren und sagen, ich muss Konkurs anmelden vor Gott. Das ist der Punkt. Und so entsteht dann eben das Gefühl, wir sind eigentlich schon rechtschaffene Leute. Und wir machen es doch eigentlich recht gut und ganz bestimmt viel besser als die Goyim, die aus den anderen Völkern. Aber das wollte Gott nicht, dass die Tora so ein Überlegenheitsgefühl weckt. Und überall, wo dieses Gefühl aufgekommen ist, muss man sagen, das ist, weil man die eigene Gerechtigkeit, ein eigenes System aufbauen wollte und letztendlich hat man sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und genau das war die Sache mit den Brüdern. Wir sind redliche Leute. Aber Josef war gar nicht beeindruckt, weil er wusste, das sind wirklich schlimme Leute. Die haben sich so schwer vor Gott verschuldet. Und es kommt ja dazu, sie haben auch ihren Vater so brutal betrogen. Die haben ja das Kleid von Josef in Ziegenblut getaucht und ihm überbringen lassen mit der Mitteilung, schau mal, das ist das Kleid von Josef. Um ihn glauben zu machen, ein wildes Tier habe ihn zerrissen. Vater Jakob bricht zusammen. Aber die 10 Brüder über die folgenden Jahre hinweg sagen dem Vater nichts. Der Sohn lebt noch, die sagen nichts. Die haben wirklich eine verborgene Schuld im Leben mit sich herumgetragen. Und das muss ganz schwer auf ihr Seelenleben gewirkt haben. Wenn man über Jahre in einer Lebenslüge lebt, das war eine Lebenslüge. Eine Lebenslüge ist ganz schrecklich. Und die muss ans Licht kommen. Und man muss mit der Vergangenheit brechen. Nur dann gibt es Entlastung. Aber das wird kommen mit den 10 Brüdern. Wir gehen weiter zu Punkt 115. Die Brüder Josefs kamen in Gefangenschaft. Kapitel 42, Vers 17.
Und er nahm sie 3 Tage zusammen in Gewahrsam.
Und noch Vers 19.
Wenn ihr redlich seid, so bleibt einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Bedarf eurer Häuser.
Und dann noch 24.
Und er wandte sich vor ihnen ab und weinte. Und er kehrte zu ihnen zurück und redete zu ihnen. Und er nahm Simeon aus ihrer Mitte und band ihn vor ihren Augen.
Ja. Wenn man sich das vorstellt, die 10 Brüder kommen alle ins Gefängnis in Ägypten. Zwar nicht lange, nicht so lange wie Josef, aber Josef wollte, dass sie die Erfahrung machen, was ihr Bruder erlebt hat in Ägypten, weil sie ihn verworfen hatten. Sie haben sich da mal überlegen können, wie fühlt sich das so an als Gefangener in Ägypten. Aber alles nicht als Rachsucht, sondern er wollte in ihren Herzen etwas in Bewegung setzen. Aber eben, sie kamen in Gefangenschaft und in der Parallele schauen wir, Israel kam in Gefangenschaft. Lesen wir Lukas 21, Vers 24. Da hat der Jesus das Jahr 70 vorausgesagt. Und zwar im Jahr 32, Dienstag vor Karfreitag.
Und sie, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.
Ja, also ab Vers 20 wird beschrieben, dass Jerusalem von den Römern umzingelt werden wird und schließlich dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Und das als Folge, das jüdische Volk gefangen weggeführt wird unter alle Nationen. Das, was in den 2000 vergangenen Jahren sich dann erfüllt hat. Und zwar in einem jahrhundertedauernden Prozess, wo das jüdische Volk eben zerstreut über alle 5 Kontinente. Verlor die Freiheit. Und damals, im Jahr 70, kamen über 1 Million bei der Belagerung durch die Römer ums Leben. Unzählige wurden rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Und damals 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Ich habe auf dem Blatt noch aufgeführt, 5. Mose 28, 68. Können wir das kurz aufschlagen? Auch dort beschreibt Mose das, was über das jüdische Volk kam, ab dem Jahr 70 bis in die moderne Zeit. Ich war schon in Vers 64, sagt er, 5. Mose 28, 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und weiter beschreibt er, wie das jüdische Volk ständig verfolgt werden wird unter den Nationen. Und dann noch dazu Vers 68.
Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet dort euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden, aber niemand wird kaufen.
Ja, es war so im Jahr 70, dass eben Kriegsgefangene auf Schiffen nach Ägypten verfrachtet wurden. Sie wurden dort auf den Sklavenmärkten angeboten. Aber das Riesenangebot von Sklaven überstieg dermaßen die Nachfrage im Römischen Reich, sodass die Sklavenpreise zusammenbrachen. Und man kaufte nicht. Genauso wurde es vorausgesagt. Aber eben sehr eindrücklich zu sehen, diese Parallele, die Brüder Josefs in Gefangenschaft, Israel in Gefangenschaft. Dann liest du, Jerry, Punkt 116.
Die Brüder erkannten ihre Schuld an Josef.
Ja, jetzt wird es sehr bewegend. In diesem Zusammenhang kommt wirklich Erkenntnis auf bei den Brüdern. Liest du Vers 21 in 1. Mose 42?
Da sprachen sie einer zum anderen: Wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte, und wir hörten nicht. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen und sprach: Habe ich nicht zu euch gesprochen und gesagt, versündigt euch nicht an den Knaben, aber ihr hörtet nicht. Und siehe, sein Blut wird auch gefordert. Sie aber wussten nicht, dass Josef es verstand, denn ein Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte.
Ja, bis dahin. Ist es nicht eindrücklich? In dieser Situation der Not kommt dieses Bekenntnis auf: Wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Jetzt kommt ihnen das alles in den Sinn. Damals nicht. Die konnten wirklich noch essen, als der Bruder unten in dem Brunnen war in Dothan. Also, sie erkennen einen Zusammenhang zwischen der jetzigen Drangsal und ihr Schuld. Jetzt sagen sie nicht mehr, wir sind redliche Leute. Und interessant ist dann, Ruben, der hat ja damals versucht, Josef noch zu retten. Der sagt: Ich habe es euch mal damals gesagt. Ihr habt nicht gehört. Und das ganz Dramatische ist, er sagt: Siehe, sein Blut wird auch gefordert. Jetzt gibt es Folgen wegen eurer Blutschuld. Und noch dramatischer, Josef hat das alles verstanden, was sie da unter sich auf Hebräisch sagten, in der Meinung, dieser altägyptisch sprechende, harte Herrscher, der versteht kein Wort. Und wir sehen, Josef ist dermaßen innerlich bewegt, dass er einfach weinen muss. Aber das zeigt er ihnen nicht. Die Zeit war noch nicht reif. Es war zwar ein Fortschritt da, aber es war noch nicht reif. Also, wir sehen hier, die Brüder erkannten ihre Schuld an Josef. Und die Parallele ist die, das prophetische Wort zeigt uns, Israel wird seine Schuld an dem Messias Jesus erkennen. Und zwar in dem nationalen Sündenbekenntnis in Jesaja 53. Schlagen wir auf, Jesaja 53. Dort wird der leidende Messias beschrieben. In Vergangenheitsform. Warum? Ja, das ist prophetische Vergangenheitsform. Viele Prophezeiungen in der Bibel werden beschrieben in Vergangenheitsform, um zu betonen, wie sicher das in der Zukunft in Erfüllung gehen wird. Aber man lernt das in der hebräischen Grammatik, das Perfektum Propheticum, das prophetische Perfekt. Aber das hat noch mehr Bedeutungen. Hier in Jesaja 53 beschreibt der Prophet Jesaja die Worte, die Israel, wenn es zur nationalen Umkehr kommen wird in der Zukunft, wir haben davon gelesen, ganz Israel wird gerettet werden, was die dann beten werden. Und zwar wörtlich so. Lest du Jesaja 53, 2b. Er hatte keine Gestalt.
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet.
Das ist die Anerkennung der Schuld damals. Und das ist eben so eindrücklich. Glücklicherweise ist dieses Kapitel nicht in Zukunftsform geschrieben. Das hat eine unglaubliche Kraft, nicht wahr? Es ist zwar so, weltweit in den Synagogen auf allen Kontinenten hat man ein Verzeichnis, wie man bei der Sabbatlesung von einem Sabbat zum anderen in einem Jahr mit dem Vorlesen der ganzen fünf Bücher Mose durchkommt. Also von 1. Mose 1 bis 5. Mose 34. Und dazu gibt es aber in dem Verzeichnis bestimmte Kapitel aus den Propheten, die auch so auf die Sabbatlesung verteilt werden über das ganze Jahr. Aber natürlich nicht alle Kapitel in den Propheten. Das wäre zu viel. Also man hat schon eine Auswahl getroffen, aber es ist so, an einem Sabbat ist man in 5. Mose. Und da kommt die Lesung von Jesaja 52, und zwar bis Vers 12. Und dann am nächsten Sabbat geht die Lesung bei 5. Mose weiter, genau dort, wo man aufgehört hat, das letzte Mal. Und in der Prophetenlesung geht man weiter mit Jesaja 54. Aber der leidende Messias wird beschrieben ab Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und da geht es ihm weiter bis Kapitel 53, wo wir gelesen haben, er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten, bis zum Schluss von Kapitel 53. Das wird also genau ausgelassen. Natürlich, wenn man jemand sagt, ja, warum ist das ausgelassen worden? Ja, wir können doch nicht alle Kapitel lesen. Ja, aber genau das Kapitel. Ja, genau das Kapitel. Und darum ist es so, dass Orthodoxe, die regelmäßig in die Synagoge gehen, aber nicht zu Hause ein wirkliches Bibelstudium betreiben, wo sie das ganze Alte Testament durchlesen, die kommen normalerweise nicht auf dieses Kapitel. Und das sind eben wenige. Und wenn man schon eifrig orthodox ist, dann ist es so, dass man sehr viel Zeit verbringt mit dem Lesen des Talmuds. Und der Talmud ist so umfassend. Auf Deutsch sind das 12 dicke Bände, der Ausgabe von Viktor Goldschmidt. Man ertrinkt förmlich. Das ist ähnlich wie Internet. Wenn man nicht weiß, was man anschauen muss, dann ersäuft man. Und so ist das auch. Und dann bleibt auch nicht eben die Energie, um die Bibel ganz zu lesen. Aber es wäre wichtig, wenn man Hebräisch kann, dass man das Alte Testament wirklich vom ersten bis zum letzten Satz durchliest und studiert. Aber es gibt nicht viele, die das gemacht haben. Ja, also das zu Jesaja 53. Aber dieses Kapitel wird in der Zukunft von so gewaltiger Bedeutung werden, wenn eben Israel die Umkehr erlebt und dann dieses Bekenntnis so schön nach diesen Worten ablegen wird. Ja, gehen wir doch weiter. 117. Liest du, Jerry?
Die Brüder erkannten, dass Gottes Zucht wegen ihrer Sünde über sie kam.
Und dann die Parallele.
Israel wird erkennen, dass Gottes Zucht wegen ihrer Sünde über sie kam.
Ja, also, das haben wir bereits gelesen in 1. Mose 42, 21. Dieses Bekenntnis, da sprachen sie einer zum anderen, wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte. Und wir hörten nicht, darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Also, sie erkennen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Not, die sie jetzt haben, und ihrer sündigen Tat. Und so wird das Israel ergehen. In Hosea 6 haben wir auch eine Prophetie über das zukünftige Sündenbekenntnis Israels. Und nicht wahr, ich sage ja immer, ganz Israel wird gerettet werden. Warum? Weil die Bibel das so sagt. In Römer 11,
Vers 25,
da haben wir ja gelesen. Aber ich muss natürlich die ganze Wahrheit sagen. Und das kann man nicht auf einmal. Und darum mache ich das immer so Schritt für Schritt aufbauend. In Römer 9 am Schluss heißt es, wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. So, jetzt, wie bringt man das zusammen? Da würde einer sagen, das ist ein Widerspruch. Aber wenn man noch ein bisschen mehr denkt, als ein Kritischer so denkt, dann muss man sagen, ein Widerspruch vom gleichen Autor, im gleichen Bibelbuch. Nicht wahr, wenn das eine, sagen wir, bei Mose stehen würde und das andere bei Paulus. Aber hier steht ja beides bei Paulus. Und das ist manchmal erstaunlich. Es gibt wirklich Leute, die sagen, Paulus widerspricht sich. Wer widerspricht sich in 1. Korinther 14 mit 1. Korinther 11? Nein, wirklich, wie kann man so etwas behaupten? Im gleichen Brief, als hätte Paulus das nicht gemerkt. Nein, der Punkt ist der. Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass in der großen Drangsal, das ist die Bezeichnung für den letzten Weltkrieg, in den 3,5 Jahren, bevor Jesus Christus wiederkommen wird als König der Welt, in diesen 3,5 Jahren wird der Weltkrieg ausgelöst werden durch den totalen Krieg von Norden. Wir merken, die Bedrohung Israels, auch heute, kommt von Norden. Und so sagt das prophetische Wort in Joel 2, von dort her wird Israel angegriffen werden und es wird zur Katastrophe kommen. Aber es ist noch nicht die Zeit. Weil nach der Bibel müssen noch gewisse Dinge vorher erfüllt werden, bevor dieser Angriff von Norden kommt. Und darum kommt es auch jetzt nicht zur totalen Eskalation. Aber die wird noch kommen. Und Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass in dieser Not 2/3 der Bevölkerung ums Leben kommen wird. Und 1/3 wird umkehren und wird den Herrn erkennen. Nach den heutigen Zahlen, es sind über 6 Millionen Juden im Land, wären also 2/3 bereits über 4 Millionen. Und 1/3 über 2 Millionen. Aber das ist ja grandios. Über 2 Millionen. Und die werden sich alle bekehren. Echt. Und werden dann Jesaja 53 so als Bekenntnis ablegen. Und nun ist es aber wichtig, wie geht das auf? Das ist einfach Mathematik. Also nur ein Überrest wird errettet werden. Das ist der Drittel. Aber wenn der Drittel alleine überlebt, ist der Drittel nachher das Ganze. Der Drittel ist nachher ganz Israel. Und darum sagt Paulus in Römer 11, ganz Israel wird errettet werden. Und alle, die überleben, die werden zum Glauben an den Messias Jesus kommen. Und Jesaja 53 von ganzem Herzen eben beten. Und es ist ganz interessant übrigens, wenn man in Israel auf der Straße so die Leute anspricht und ihn vorliest aus Jesaja 53, das wurde immer wieder gemacht, und man sagt nicht, woher das kommt, und dann kann man die Antwort bekommen, Zeher Brit HaChadasha, das ist das Neue Testament. Nein, das ist der Tanach. Wirklich? Oder wenn man sich fragt, ja, von wem ist hier die Rede? Ja, ich würde sagen, von Yeshua. Ja? Genau. Ihr kennt das sofort. Es ist so deutlich, dieses Kapitel. Also, schon eindrücklich. Und das wird eben in der Zukunft eine ganz gewaltige Rolle spielen, wenn eben ganz Israel errettet werden wird. Wir gehen weiter zu Punkt 100. Nehmen wir noch 117, wir müssen noch Hosea 6, Vers 1 lesen. Irgendwo prophetisch die künftige Umkehr Israels beschrieben wird.
Kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden.
Ja, danke bis dahin. Also dieser gemeinsame Aufruf, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Wir haben viel Not erlebt. Er hat zerrissen, aber er wird uns heilen. Er hat geschlagen, aber er wird uns verbinden. Und wenn man, das Bekenntnis geht dann noch weiter, aber wenn man noch den Vers davor liest, ganz interessant. Liest du Hosea 5,15? Noch so eine Perle aus der Bibel.
Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen.
Wer spricht hier?
Gott. Herr Jesus.
Gott. Aber noch genauer, nicht der Vater.
Der Sohn.
Der Messias. Er ist gekommen in diese Welt, aber wurde von der Masse abgelehnt. Und dann ging er zurück in den Himmel. Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Zurück in den Himmel. Der Sohn Gottes kam aus dem Himmel auf die Erde, aber er ist zurückgekehrt. Aber er wird wiederkommen und darum sagt er hier, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Also es wird dieser große Drangsal kommen über Israel, den Jeremia genannt wird, die Drangsal Jakobs. Und in dieser Not werden sie dann eifrig den Messias suchen. Und eben, jetzt kommt Kapitel 6, Vers 1 nochmals, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Ja, gehen wir weiter. Also sie erkannten, dass das Gottes Zucht war wegen ihrer Sünde. 118, liest du, Jerry.
Die Brüder wurden gewarnt, sich nicht an Josef zu vergreifen. Israel wurde gewarnt, sich nicht an den Messias zu vergreifen.
Ja, also wir haben das bereits gelesen in 1. Mose 42, 22. Ruben sagt ja in dieser Situation, ich habe euch ja gesagt, tut ihm nichts an, aber ihr habt nicht gehört. Und wie war das? Pilatus hat wiederholt gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Es gibt keinen Grund, ihn hinzurichten. Und sie wurden gewarnt, alle, die vor Pilatus waren und die Kreuzigung forderten. Wiederholt sagt er, ich will ihn geißeln und dann freilassen. Er ist nicht schuldig. Doch kreuzige ihn. Sie wurden also gewarnt und die Warnung wurde überhört. 119. Also ich habe da die Stellen aufgeschrieben, die das illustrieren, Lukas 23, 4, dann die Verse 13 bis 16 und 22 bis 23. Jetzt Punkt 119, bitte.
Die Brüder hörten nicht auf diese Warnung. Israel hört nicht auf diese Warnung.
Ja, ich war. Es ist eine Sache, man wird gewarnt und dann hört man auf die Warnung. Aber eben, die Brüder Josefs wurden gewarnt, aber sie haben die Warnung abgelehnt. Und so war das auch, die Masse vor Israel wurde gewarnt, aber sie haben die Warnung abgelehnt, nicht darauf gehört. 120.
Josefs Blut wurde von seinen Brüdern gefordert. Das Blut des Messias wurde von Israel gefordert.
Ja, wir haben das ja gelesen. Ruben sagt in 1. Mose 45, Vers 22 am Schluss, siehe, sein Blut wird auch gefordert. Und in Matthäus 27, 25 hat die Masse vor Pilatus sich zu einem schrecklichen Selbstfluch hinreißen lassen. Liest du, Jerry?
Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.
Ja, also Pilatus sagt noch, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Er nennt ihn nicht nur schuldlos, sondern Gerechten. Und sie sagen, wir übernehmen die ganze Verantwortung. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war eine Selbstverfluchung. Schrecklichste Art. Aber es gibt einen wunderbaren Vers in Joel. Der letzte Vers. Der die Auflösung von diesem Drama der Selbstverfluchung zeigt. Der Prophet Joel beschreibt eben diesen Angriff aus dem Norden, der noch bevorsteht, diesen totalen Krieg, der kommen wird gegen Israel. Eine unvorstellbare Katastrophe. Zwei Drittel werden umkommen. Aber dann, liest du den letzten Vers.
Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen.
Joel beschreibt dann, wie nach dieser großen Drangsal, diesem letzten totalen Krieg, der Messias kommen wird und Israel befreien wird aus aller Not. Um dann König zu sein in Israel. Und da sagt er als Versprechen im letzten Vers, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Das ist gewaltig. Das heißt, es wird eine völlige Vergebung gebracht werden. So wie wir noch sehen werden, die Brüder Josefs werden eine völlige Vergebung erhalten. Für das, was sie Josef angetan haben. Das ist Gottes Gnade. Er wird das wegnehmen. Und natürlich geschieht das für jeden, der sich heute bekehrt und eben anerkennt, dass die Kreuzigung des Messias ein unvorstellbares Unrecht war, dem wird vergeben. Und wird dieser Fluch hat für ihn keine Bedeutung. Aber es ist etwas anderes, wenn jemand sagt, Jesus war ein falscher Messias und er hat das eigentlich verdient. Ja, das ist sehr schrecklich. Und es ist so, gerade wenn man mit Orthodoxen spricht über den Messias, auf Hebräisch sagt man Yeshua. Jesus ist einfach die griechische Aussprache von Yeshua, das Gleiche. Aber mit Juden sagt man Yeshua. Und dann wird man feststellen, dass der orthodoxe Gesprächspartner, der sagt immer Yeshu. Dann muss man erklären, nein, wir glauben nicht an Yeshu, sondern an Yeshua. Und er spricht weiter, Yeshu. Warum? Man schreibt das im Hebräischen J, Sch und Wav. Und das ist eine Abkürzung nach ihrem Verständnis für Yemache Shemo Vesichrono. Yemache beginnt mit J, Shemo beginnt mit Sch und We. Das letzte Wort beginnt mit W, also und Vesichrono. Das heißt, er möge auslöschen seinen Namen und sein Gedächtnis. Sein Fluch. Und das ist natürlich sehr schwerwiegend. Wenn jemand das bewusst so ausspricht, Jeschu, damit es ein Fluch ist, ja, das ist, dann verwirft er in einer späteren Generation, einer späteren Generation angehörend, verwirft er den Messias genauso wie die, die vor Pilatus waren, ihn verworfen hatten. Aber es ist nicht einfach automatisch, dass das jetzt einfach auf alle Generationen kommt, sondern jede Generation muss sich selber entscheiden. Und das ist das Gleiche. Man trifft manchmal das Problem an, dass Deutsche in Israel ein schlechtes Gewissen haben. Nicht alle, aber es gibt manche, die denken immer an ihre Kollektivschuld. Aber wenn man mit denen spricht, hast du jemals zugestimmt dem, was die Nazis gemacht haben? Nein, schrecklich. Ja, aber wieso sagst du unsere Schuld? Ja, wir sind Deutsche und das ist, wir gehören zu diesem Volk. Ja, aber du musst dich davon klar distanzieren. Und Gott betrachtet eine spätere Generation, die das, was frühere gemacht haben, verurteilen, betrachtet er nicht als ihre Schuld. Ich war und so wird manchmal von Juden, nicht alle, aber manchmal wird quasi das angerechnet als eine Kollektivschuld der Deutschen. Das stimmt nicht. Man ist nicht automatisch kollektiv schuldig. Jede Generation muss sich wieder selber entscheiden und sagen, das war schrecklich, was die Nazis gemacht haben. Und die wollten alle Juden ausrotten. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und damit machen wir uns überhaupt nicht eins. Aber es gibt junge Leute, die sagen, ich bin Neonazi. Und die machen sich voll schuldig. Auch wenn sie jetzt nicht das Gleiche machen können, was die Nazis früher gemacht haben, aber sie sind in ihren Fußstapfen, sie sind mitschuldig. Und sie bringen diese Schuld der Nazis auf sich. Also es gibt nicht einfach so eine schicksalshafte Schuld, die von den Generationen übereinkommt. Das gibt es nicht nach der Bibel. Hesekiel 18 sagt ganz klar, dass jeder für seine eigene Schuld von Gott zur Rechenschaft gezogen wird und nicht für die Schuld der Vorfahren. Aber jede Generation muss sich eben wieder entscheiden, gehe ich in der Sünde meiner Vorfahren weiter, den gleichen Weg, dann ist man mitschuldig. Oder distanziert man sich ganz klar von dem, was die Vorfahren an Falsches getan haben. Ja, so gehen wir weiter zu Punkt 121.
Die Not Israels schmerzte das Herz des Herrn Jesus.
Ja, wir haben gesehen, die Brüder machen dieses Schuldbekenntnis. Josef hört das und das bewegt ihn so, dass sein Innerstes wird überwältigt und er muss einfach weinen. Aber für sich, niemand kann das wahrnehmen. Und in Jesaja 63, Vers 9 erfahren wir etwas über das Herz Gottes. Über das Herz des Messias. Liest du Jesaja 63?
In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt.
Ja, bis dahin. Es geht um Israels Bedrängnis. Und wie Gott darauf reagiert. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das heißt, Gott empfindet mit Israel so mit in aller Not, als wäre er selbst in der Not drin. Und so schattet das Josef wunderbar vor. Dann 122.
Josef weinte.
Ja, das haben wir gesehen. Müssen wir nicht nochmals lesen. Josef weint. 1. Mose 42, Vers 43, das ist die erste, Vers 24. Das ist die erste Stelle, wo Josef weinend beschrieben wird. Es gibt ja, wie wir wissen, 7 Stellen, das ist die erste. Und so war auch das Herz des Herrn Jesus. Der kürzeste Bibelvers ist
Johannes 11, 35.
Johannes 11, 35. Und zwar, dann kannst du ihn auswendig.
Josef vergoss Tränen.
Johannes 11, Vers 35.
Ja.
Jesus weinte. Jesus weinte.
Okay.
Ja. Oder Jesus vergoss Tränen. Ja, du bist schon in der Übertragung hängen geblieben, stimmt's? Das ist schon das gemeint, oder?
Ja.
Ja, klar. Jesus weinte. Kürzester Satz der Bibel. Und das war dort am Grab von Lazarus, wo er die ganze Tragik, dass der Tod nicht etwas Normales ist, sondern der Tod ist etwas Unnatürliches. Wir haben uns gewöhnt an die Realität des Todes. Wie es normal wäre, jeder muss mal sterben. Aber laut der Bibel ist der Tod ein Feind. 1. Korinther 15 nennt ihn einen Feind. Und in Hiob 22 wird er genannt, der König der Schrecken. Der Tod ist etwas Schreckliches. Und darum ist es so etwas Übles, wenn Leute Halloween feiern und aus dem Tod etwas Partyhaftes machen. Das zeigt die Verdorbenheit der Gesinnung aufs Übelste. Ja, der Tod ist etwas Schreckliches und die Bibel sagt, der Tod, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod kam erst durch den Sündenfall des Menschen in 1. Mose 3 in die Welt. Und der Herr Jesus hat das so mitempfunden, dieses schreckliche Leiden, das der Tod gebracht hat. Und am Grab von seinem Freund Lazarus lesen wir, Jesus weinte. Das ist eben dieser Jesus, der so empfindet, wie wir das gesehen haben in Jesaja 63, 9, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und so ist er wie Josef, der eben weinen konnte. Und das als Mann. Das ist ja auch so etwas Verdrehtes. Ich war in der Gesellschaft, gibt es so gewisse Teile der Gesellschaft, die denken, ein Mann darf nicht weinen. Es ist so etwas von falsch. Und es ist so gegen die Bibel. Eben, die Bibel macht klar, dass Männer genauso in der Tiefe ihrer Seele empfinden und diese Empfindungen auch ausdrücken sollen. Darum heißt es auch in Klagelieder 2, schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Und das Wasser meint wirklich die Tränen. Ja, und Josef ist damit ein Beispiel von einem wirklichen Mann, der weinen kann und Gefühle auch zeigen kann. Und so war der Herr Jesus als der vollkommene Mann, der vollkommene Mensch. Weiter, 123.
Josef versorgte seine Brüder mit Brot. Jesus versorgt Israel mit Brot.
Also wir sehen nach dieser Szene, wo sie da ihre Schuld erkennen, aber nicht Josef gegenüber, sondern unter sich. Da lesen wir in Vers 25, 1. Mose 42.
Und Josef gebot, ihre Gefäße mit Getreide zu füllen und ihr Geld zurückzugeben, jedem in seinen Sack und ihnen Wegzehrung zu geben.
Ja.
Und man tat ihnen so.
Ist das nicht wunderbar? Eben keine Rachegedanken, obwohl da noch keine Versöhnung war. Aber Josef gibt ihnen Brot. Und so habe ich als Parallele hingesetzt Matthäus 14, 14 bis 21 und Matthäus 15, 32 bis 39. Das sind zwei Geschichten im Neuen Testament, wo der Herr Jesus Brot vermehrt hat. Einmal für die 5.000 und einmal für die 4.000. Hat alles seine Bedeutung. Und warum einmal 12 Körbe aufgehoben wurden, einmal 7 Körbe. Es ist nicht die gleiche Geschichte, sondern es ist zweimal geschehen, aber ähnlich. Aber der Herr gab seinem Volk Brot. Genauso wie Josef seiner Familie Brot gab. Und weiter, 124.
Schrecken und Angst kam über die Brüder Josefs.
Ja.
Schrecken und Angst kam über Israel.
Danke, Jerry. Nicht wahr? Die gehen da mit der Nahrung, mit der Wegzehrung von Josef, gehen sie wieder heimwärts. Aber dann wird festgestellt unterwegs, das Geld, das wir diesem harten Mann bezahlen sollten, ist in unseren Säcken. Und jetzt wird man meinen, wir seien Diebe. Und lies mal Vers 28.
Und er sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist mir zurückgegeben worden, und siehe, es ist sogar in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz, und sie sahen einander erschrocken an und sprachen, was hat Gott uns da angetan?
Ja, da kommen sie plötzlich wieder in eine Situation von tiefster Erschütterung hinein. Die Werke gehen manchmal aufwärts, aus der Tiefe, wieder vorwärts und da plötzlich kommt wieder eine Tiefe. Das mussten die Brüder mehrmals so erleben. So auf und ab. Und das war alles in der Weisheit von Josef, vom Herrn, so in sein Herz gegeben, um etwas in Bewegung zu bringen. Dieses Auf und Ab. Ja, dieser Schrecken, und Jerry hat bereits gelesen, Schrecken und Angst kam über Israel. In 5. Mose 28 wird beschrieben, was nach der Verwerfung des Messias über Israel kommen sollte, die Zerstreuung unter alle Völker und dann auch diese Angst unter den Völkern. Liest du 5. Mose 28, Vers 65.
Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben. Erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hängen. Und du wirst dich fürchten, Tag und Nacht, und dein Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten wirst. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst.
Danke. Also, das ist ja unglaublich, was da von Mose beschrieben wird. Und zwar um 1566 vor Christus, prophezeit. Man könnte meinen, der Autor wäre in Auschwitz gewesen. Also, so dramatisch und so schrecklich. Und es ist so, weltweit in den Synagogen, wenn man zu 5. Mose 28 kommt und der Chasan, der eben an bestimmten Sabbat gemäß dem Haftarah-Verzeichnis, das diesen Abschnitt vorlesen muss, der darf das nur mit gedämpfter Stimme tun. Der Chasan, der liest ja nicht nur einfach den Bibeltext vor, sondern er muss ihn singend rezitieren. Zum Beispiel 1. Mose 1,1. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. So wird der ganze Text durchgesungen. Aber hier nur mit gedämpfter Stimme. Warum? Weil man weiß, wie schrecklich 5. Mose 28 sich in der Geschichte Israels erfüllt hat. 125.
Jakob, Israel, war der Kinder beraubt. Israel war der Kinder beraubt.
Ja, also in Vers 36, in 1. Mose 42, liest du mal.
Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles kommt über mich.
Ja, also die Brüder gehen mit diesem Schrecken nach Hause und dann erfährt Vater Jakob, Jetzt ist Simeon in Gefangenschaft in Ägypten. Der musste ja im Gefängnis bleiben. Und dieser harte Mann hat gefordert, dass das nächste Mal kommt Benjamin mit. Und jetzt wusste er, jetzt werde ich wohl Benjamin auch noch verlieren. Also er sagt, ich bin der Kinder beraubt. Und Josef sowieso. Josef ist nicht mehr. Und dieser Ausdruck, der Kinder beraubt sein, spielt in der Prophetie eine wichtige Rolle. In Jesaja 49, Vers 21.
Und du wirst in deinem Herzen sprechen, wer hat mir diese geboren, da ich doch der Kinder beraubt und noch unfruchtbar war, verbannt und umherirrend. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben.
Danke. Ich muss den Zusammenhang erklären. Hier geht es prophetisch um Israel in der Endzeit. Wenn der Messias Israel befreien wird, aus aller Not und in den Segen des tausendjährigen Reiches führen wird, dann, das sieht man eben aus verschiedenen Stellen im Alten Testament, wird Israel sich enorm vermehren. Also dieser Drittel, der überleben wird, ganz Israel sein wird, wird viele Kinder haben. Man wird nicht mehr kinderfeindlich sein. Und da wird dann die Frage aufkommen, wer hat mir diese geboren? Jetzt plötzlich diese Vermehrung. Und rückblickend, da ich doch der Kinder beraubt war. Und das ist ein Rückblick auf diese Katastrophe von 2000 Jahren, die nämlich bedeutete, durch den Judenhass und die Judenverfolgung, das ist das Fazit ab dem Jahr 70 bis in die heutige Zeit, 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Nicht allein das, was die Nazis gemacht haben. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurde das Volk, das jüdische Volk, gehasst und wurde der Kinder beraubt. Und da sehen wir das Vorgeschattete in Jakob, der sagt, man hat mich der Kinder beraubt. Schrecklich. Furchtbar, was dieser Mann erlebt hat. Und eben auch, ich will nicht sagen, das ist Selbstmitleid. Der Mann hat so viel Schreckliches erlebt, der durfte schon sagen, dies alles kommt über mich. Aber er sagt nicht, obwohl ich ja völlig unschuldig bin. Nein, er hatte Schuld in seinem Leben. Wie wir alle auch. Aber er sagt, dies alles kommt über mich. Wir dürfen empfinden, was wir leiden. Weiter. Nächster Punkt, 126.
Die große Not im Nahen Osten war eine Zeit der Drangsal für Jakob. Die große Not im Nahen Osten wird eine Zeit der Drangsal für Jakob sein.
Jawohl. Also, wenn wir dann weitergehen in Kapitel 43, liest du mal ganz kurz ab Vers 1.
Und die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als sie das Getreide aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin, kauft uns ein wenig Speise.
Ja, danke bis dahin. Also, man kann für sich lesen, die ganzen Verse 1 bis 15. Und da sehen wir, nachdem die Brüder mit Nahrung aus Ägypten zurückgekehrt waren, für eine gewisse Zeit hatten sie dann zu essen in der Familie von Jakob, aber dann ging das eben auch aus. Und es war eine schwere Hungersnot. Und in diesen Versen wird gezeigt, wie die Familie Jakob schrecklich litt. Und Jeremia 30, Vers 7 spricht von der zukünftigen Not, die über Israel kommen wird. In Verbindung mit der großen Drangsal, dem letzten Weltkrieg. Und da wird ein besonderer Name gegeben für diese Zeit. Liest du, Jerry?
Wehe, denn groß ist jener Tag, ohnegleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch er wird aus ihr gerettet werden.
Ja. Also, eine große Not wird über Israel kommen. Aber Israel wird leben. Wird überleben. Und der Messias wird Israel aus aller Not befreien. Doch er, Jakob, steht für das Volk Israel, wird aus ihr gerettet werden. Aber diese Zeit wird speziell genannt, die Zeit der Drangsal für Jakob. Und es ist so, der kommende Weltkrieg wird ausgelöst werden, wie gesagt, durch diesen Angriff von Norden über Israel. Das ist die Zeit der Drangsal für Jakob. Aber dieser Angriff am Anfang dieser letzten 3,5 Jahre wird die ganzen Bewegungen weltweit auslösen, sodass der letzte Weltkrieg entstehen wird, bei dem die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung kommen wird. Aber alles geht aus von diesem Konflikt, den wir heute schon sehen, von Norden. Da kommt die Riesengefahr gegen Israel. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen und werden dann in der nächsten Folge mit Prophetie 100 oder prophetische Parallele 127 weiterfahren.